Erzählturbine.
Ein Geschichten-Podcast.
Mit David.
Und Pete.
Hallo zusammen, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Erzählturbine, der Podcast, bei dem niemand weiß, was passieren wird.
Ja, vor allen Dingen, bei dem aktuell niemand weiß, was passiert ist. Liebe Hörer, für euch ist nichts passiert. Ihr habt immer schön wöchentlich eure Folge bekommen. Wir hatten, weiß ich nicht, einen knappen Monat irgendwie keine Aufnahme, weil Pete sich im Urlaub rumgetrieben hat.
Du davor?
Details, die will hier keiner wissen. Es geht nur um das größere Picture.
Eigentlich hast nur du dich rumgetrieben.
Anyway, wir haben relativ lange nicht mehr aufgenommen. Deswegen ist ganz unklar, wirklich ganz, ganz unklar, was wir heute hier machen. Ich weiß, weil ich das Dokument offen habe, dass wir die vierte Folge von John Scalzis, das Imperium der Ströme, Teil 1, namens Kollaps, weiter besprechen. Aber ja. Mehr auch nicht. Und das auch nur, weil ich Pete gefragt habe.
Ja, und dass ich das wusste, weiß ich nur, weil ich gerade eben gesehen habe, was die letzte Folge.
Du kannst römische Ziffern lesen, deswegen?
Nee, wie ich kann römische Ziffern, was haben römische Ziffern damit zu tun?
Nein, es steht ja am Ende der Episode dran, welche Folge es ist. Und da steht, müsste eine 3 stehen.
Ach so, ob das jetzt die vierte Folge ist oder sonst irgendwas, das wusste ich jetzt nicht. Also ich kann zählen, erstens das.
Okay. Nee, das ist relativ wichtig, ob wir jetzt die dritte oder die vierte Folge von der Story machen, weil ich dann weiß, wo ich das Skript weitermachen muss.
Ach so. Ah, es puh. Also ich kann dir sagen, dass...
Also wenn wir da schon zu 3 haben, dann ist 4 gut.
3 sind veröffentlicht.
Okay, super. Ja, es gibt keine mehr im
deswegen, aber das...
Dann ist das so, ja.
Dann ist das die vierte.
Genau, und jetzt kommen wir zu dem allseits beliebten Segment der Rückschau. Das wird diesmal schwierig für alle Beteiligten.
Also, es sind Dinge passiert.
Ach.
Dinge haben stattgefunden. Was heißt hier ach?
Irgendwas passiert immer.
Nicht inhaltlich.
Es kommt auf deine Bewertung.
Nee, es ist tatsächlich und faktisch so schon gewesen, dass wir Folgen gemacht haben, in denen gar nichts in Bezug auf die zu erzählende Geschichte stattgefunden hat. Das gab es.
Ja, okay. Also ich glaube, dass das nur einmal passiert ist und die Folge haben wir nicht veröffentlicht.
Denn gab es schon hinreichend viele, ich würde sagen ungefähr 5, in denen wir vielleicht 2 Sätze über die Geschichte verloren.
Ja, okay, wenig. Ja, das ist richtig. Ja, das ist auf jeden Fall richtig.
Also wenig bis gar nichts. So.
Also haben wir aber 5 Minuten irgendwas.
Wir beide wissen, dass es faktisch so ist, dass
Immer.
Ja.
Okay, kriegen wir das von letztes Mal ein bisschen konkreter hin?
Gar nicht,
nee, genau.
Ja, also, das ist auch mein Dinge sind passiert, wir haben halt dieses Universum mit diesen Steinbrocken, die alle voneinander abhängig sind, die ihre Monopolhandel, sonst was, Dinge machen. Also eine Familie kümmert sich um ein Ding, eine Sache. Wir haben rausgefunden, dass da irgendwie auf dem Planeten am anderen Ende der Galaxie rausgefunden haben, dass diese Wurmlöcher kaputt gehen.
Ja, Ströme heißen
die. Und es die bald nicht mehr gibt.
Genau. Und ich glaube, wir waren zuletzt auf Ende. Und Ende ist ja der einzige Planet in diesem Sternenreich. Nee,
die sind, glaube ich, schon wieder irgendwo hingeflogen.
Nee, die sind gerade dabei, von Ende wegzufliegen. Nämlich hier der Clément mit der Info, alles geht kaputt. Und der ist auf dem Schiff von der Kiva. So, und die jetzt waren ja böse Space-Piraten, wollten jetzt hier Piratendinge tun. Ja. Oder sind gerade dabei. Und vor allen Dingen haben sie einen Spion an Bord gebracht. Den haben jetzt aber Kiva und ihre Helferlinge schon gefangen. Und ich glaube, was sie genau mit dem jetzt, welche Verhörtechnik sie anwendet, das war genau der Cliffhanger vom letzten Mal, denke ich. Und da würde ich jetzt auch einfach einsteigen. Und tatsächlich ist es so, dass sie quasi, ne, ihre Leute nehmen den Typen gefangen. Sie kommen zu dem Typen, sagt: Schönen guten Tag, ich bin der Kapitän. Hallo. Dies ist eine Luftschleuse, bitte gehen Sie da rein. Da wird er halt reingeschubst. Und dann macht sie die halt auf.
Was macht die auf?
Die Schleuse nach außen. Und der Typ, das Vakuum dringt jetzt ein.
Ja, und dann wurde der rausgeworfen. Also dann ist er tot.
Möchte man meinen. Allerdings hat Kiva eine Technik, indem sie die Schleuse sofort wieder zumacht und der Typ mit so einer Art super fasten Rettungshaken wieder hineingezogen wird, ist es so, dass der dem Vakuum nur einen Bruchteil einer Sekunde ausgesetzt ist.
Okay.
Also und das nicht tot. Scheint man zu überleben. Also er kann nicht mehr sprechen und ne, alles ist super angestrengt, ist quasi halbtot, aber er lebt noch. Und das ist der Moment.
Das mit dem Nicht-Sprechen ist jetzt temporär, oder?
Ja, es ist halt alles, also.
Okay, war ja sonst super doof. Also schon absolut, auch impressive, aber halt doof.
Ja, und Kiva ist halt jemand, die macht gerne einen Great Entrance, ne? Also die hat jetzt, halt, bevor sie irgendeine Frage gestellt hat, als quasi erst Eskalationsstufe des Verhörs war, ins Vakuum werfen. Und jetzt sagst du, alles klar,
ja,
jetzt
aber
hab
ich
Fragen.
Es ist auch nicht unbedingt, also ich weiß nicht, ob es jetzt so ein Great Entrance ist, aber ich verstehe halt den Punkt. Das ist einfach effizient und es gefällt mir. Es ist dieses klassische Verhör, ne? Ist dann ja immer, da kommt jemand rein und sagt, oh, sag uns, was wir wissen wollen. Dann sagt er, nein, ich werde niemanden verraten. Dann sagen die, aber wir werden dir dolle wehtun. Und dann, ne, gibt's irgendwie eine Backpfeife rechts, eine Backpfeife links. Gibt's eine Schelle hier, gibt's eine Schelle. Und dann sitzen die da Stunden und Tage lang, bist du halt damit beschäftigt, bis du halt irgendwann den Vakuum-Move machst und dann sagt er, was du haben willst. Fang doch einfach direkt mit dem Highlight an, dann spricht er sofort und dann war's das. Dann ist das Thema durch.
Ja, ich finde es auch insofern schön, dass es weniger eklig ist, wie so die üblichen Foltertechniken, so Fingernägel ausrupfen, ja, und so. Das ist ja auch einfach eklig, muss man immer, also auch so als Zuschauer.
Würde mich auch stressen als der Folternde.
Ja, genau. Und das ist das hier eigentlich eine sehr cleane Lösung. Wir müssen klar sagen, dass das Folter ist. Wir sind hier allerdings halt, sie ist Captain eines Raumschiffs und damit ist es so im Wesentlichen rechtsfreier Raum. Also was sie auf ihrem Schiff macht, ist basically
ihr Ding. Hast du jetzt gerade gesagt, dass Foltern ist?
Ich wollte das verurteilen und das Stärkste zum Verurteilen war Folter. Ne? Jeder weiß ja, dass das ein böses Verbrechen ist. Ne? Und wahrscheinlich jetzt hat das in dem Fall nicht so gut Sinn gemacht. Also Folter ist ein fieses Verbrechen. Wir nehmen Abstand davon. Niemand in diesem Podcast hat oder wird jemals foltern.
Weiß ich nicht.
Okay, seid nett zu
Peter. Ja, wir können jetzt auch hervorragend diskutieren, ob Folter jetzt immer ein fieses Verbrechen ist, ob es nicht doch Fälle gibt, in denen es okay ist. Kannst ja ganz viel.
Du kommst in Teufelsküche. Wenn es was anderes ist als ein Hard No, kommst du in Teufelsküche.
Kann der Teufel gut kochen?
Normalerweise nicht. Ist zwar immer schön scharf, ne? Aber mehr Geschmacksrichtungen kann er halt auch nicht.
Boah, wird jetzt für einen Abend reichen. Was heißt, ich komme in Teufelsküche? Ist ja ein.
Nee, mit Kategorien und Abgrenzungen. Also du würdest halt extrem, du müsstest halt extrem fallspezifisch werden, um irgendeine sinnvolle, moralisch akzeptable Begründung zu finden. Und dann hast du, ne, und dann würde halt passieren, was immer mit solchen kategorialen Unterscheidungen passiert. Sie würden halt über die Zeit ausgedehnt werden. Ne? Erst ist es halt Mittel für den unmittelbaren Notfall, wenn die Welt irgendwie kollabiert oder so. Und dann und später ist es dann um terroristische Anschläge zu versammeln, dann ist es für allgemeine Kriminalität und dann ist es die Standard-Unterhaltungstaktik für, weiß ich nicht, da ist jemand politisch unliebig und irgendwann wird es halt zu einer Begrüßungsform quasi. Ne? Also es ist mit jeder Kompetenz, den du irgendwie rechtsausübenden Organen gibst, die wird über Zeit ausgeweitet. Jedes Sicherheitsorgan weitet seine Rechte aus und was vor 30 Jahren ein krasses Ding ist, ist heute eine Standardaktion.
Ja, da gibt es auch genug Sachen, die jetzt nicht, wo das halt nicht so gelaufen ist. Also
zum Beispiel? Ich habe Beispiele für meine These.
Zum Beispiel Leute erschießen.
Ich würde schon sagen, dass es eine Polizeistandardreaktion in den USA ist.
Ja, gut. Es gibt auch Länder, in denen Folter halt die Standardreaktion auf alles ist. Aber wir müssen uns jetzt nicht jeden Schurkenstaat angucken, oder?
Nein, aber die sind ja...
Also ich dachte, wir reden über gefestigte Demokratien.
Über richtige Länder.
Sowas wie.
Okay, ja.
Nee, aber natürlich findest du für alle möglichen fiesen Sachen irgendwie Beispiele und da gibt's halt eben fiese Diktaturen, Autokratien und Ähnliches und ja,
aber dann bleiben wir halt in Schland, ne? Die Funkzellenabfrage. Ja. Ursprünglich ein Mittel eingeführt für gegen tatsächlich ursprünglich sogar Mafia-Aktivitäten. Mittlerweile ja. Tausende am Tag für jeden und ich, alle.
Wir waren aber bei Leute erschießen, nicht bei Funkzellen abfragen.
Komm, wir waren bei Kompetenzen von Sicherheitsorganen.
Ja.
Und dem Muster, der sich dabei
Fällen, ergibt. Ich sagte auch, dass es nicht in vielen Fällen so gemacht wurde und so ist. Und trotzdem würde ich behaupten, dass es halt bei anderen Dingen halt nicht so ist. Also nur, weil es
ja,
halt,
aber in Deutschland hat niemand das Recht, Leute zu erschießen.
Natürlich darf die Polizei Leute erschießen.
Die Polizei darf unter extrem geringen Umständen Schusswaffengebrauch machen, aber sie darf,
ja.
Ein Todesschuss ist ein Riesenthema.
Ja, genau. Aber sie darf erstmal auf Leute schießen und wenn du in extremen Fällen jemanden dann auch tödlich erschießt, ist das ein Riesenthema, richtigerweise eben, damit es nicht zum Alltagsgegenstand wird, aber dann gibt es halt eben auch Fälle, wo das vollkommen legitim ist, dass sie es getan haben, beziehungsweise das die einzige Möglichkeit war, um eine Situation.
Kommt in Deutschland übrigens de facto nicht vor, ne? Also.
Was, dass Menschen erschossen werden? Doch. Also. Würde ich sagen, jährlich kommt das schon mal vor, dass dann irgendwer.
Genau.
War doch
genau.
Jetzt vor kurzem erst wieder.
Ja, das kommt, ja, genau.
Das kommt
und das meine ich, mit de facto nicht vor. Also,
und
du
genau,
hast dann
das
halt
meine
irgendwie
ich mit,
einen Fall oder zwei Fälle im Jahr, so ungefähr.
Und das meine ich halt mit, da ist diese Kompetenz und die wurde nicht ausgeweitet. Und ich glaube, bei Maßnahmen, die dann eben entsprechend gravierend sind, kannst du das auch gut genug dahin kontrollieren. Hätte man bei der Funkzellenabfrage auch machen können, wollte man dann eben nicht. Ja, und jetzt sage ich auch gar nicht, dass ich die Kompetenz der Polizei ausweiten möchte, damit die Folter anwenden dürfen. Aber ich sage, es gibt durchaus Fälle, in denen, sagen wir mal, die menschliche Reaktion auf du hörst, da wurde jemand fies gefoltert, um irgendwas zu erreichen,
da gab's,
durchaus sein kann, dass man sagt, ja, finde ich schon okay.
Es gab so einen Fall in Deutschland, da war ich noch in der Schule. Also das muss so 2000, weiß ich nicht, 3, 4 gewesen sein. Da gab es diesen Kommissar, Situation, Entführung eines Kindes und die haben den Geiselnehmer quasi verhaften können und der hat dem dann Folter angedroht, damit der rausrückt, wo das Kind ist. Ja. Hat sich im Nachhinein als sinnlos herausgestellt, weil das Kind schon seit Wochen tot war, ne? War aber in der Situation ja nicht klar.
Ja.
Und das war damals ein heiß debattiertes Ding, weil auf der einen Seite sozusagen, und ich glaube, dass das ist der Stand, den man da annehmen muss, auf der einen Seite natürlich konnten alle nachvollziehen, warum es wie ein Mittel greift, um dieses Kind irgendwie zu retten. Zur anderen Seite willst du halt nicht eine systemische Regel dafür machen, dass das halt bei Gefahr in Verzug oder wie auch immer du es definierst, okay ist. Also der ist dafür ins Gefängnis gegangen.
Ja, was halt, ne, was auch verschieden wahrgenommen worden ist, ob man das gut findet oder nicht.
Absolut. Ich würde sagen, es ist richtig so, aus einer systemischen Sichtweise, ne, dass diese Art von Aktion Konsequenzen hat. Ich finde auch, sind die richtigen. Auf einer individuellen Ebene verstehe ich das total, warum das passiert.
Also ich würde völlig sagen, es ist völlig legitim, was der Polizist gemacht hat. Du darfst halt keine offene Regel daraus machen, ob du ihn dann ins Gefängnis steckst. Würde ich eher sagen, nein.
Ja, aber das wäre genauso ein Ansatzpunkt, wo ich halt erwarten würde, okay, ne, vielleicht können wir noch Einigkeit erzielen, dass das bei Kind verschleppt irgendwie okay ist. Dann sind wir halt bei irgendwie, verrat doch mal bitte deine Mittäter, nicht, dass die noch irgendwie weiter Scheiße bauen und dann, ne, und das kann ja auch alles Mögliche sein, inklusive politisch unliebig.
Sekunde.
Deine Bewertung macht einen Unterschied für die Erzählturbine.
Genau, also gibt dieses Potenzial für Slippery Slope in solchen Fällen und deswegen muss man da wirklich, wie ich finde, sehr sensibel sein.
Wie bei allen Sachen, die Fälle haben oder Auswirkungen haben. Also in dem Fall, den wir hier haben, wird ein Spion gemacht, ist es natürlich nicht in Ordnung, aber genauso verurteilen wir auch nicht jede Erschießung, die in Science-Fiction-Romanen passiert.
Genau, wobei hier könnten wir wahrscheinlich noch sogar argumentieren, dass das in Ordnung ist, weil es gibt ja, ne, die Situation ist ja, die fliegen jetzt zu dieser Mündung in diesem Systemende und hinter ihnen ist dieses Piratenschiff, das sie bedroht. Also da ist schon Gefahr in Verzug. Auf jeden Fall wichtig ist jetzt für die Weitergang der Geschichte, dass Kivas Plan hier quasi aufgeht und der Spion, Agent jetzt gesteht. Und zwar, was Job und Auftrag und so weiter ist. So, und was sie jetzt herausfinden, ist, dass er da war, um sich des Kollegen Maas, also hier der Sohn des Steuereintreibers auf Ende, sich dessen zu bemächtigen. Ja. Und den dann halt, also den zu entführen, im Zweifel auch tot.
Ja.
Wenn das lebendig nicht geht. Und um das zu realisieren, haben sie folgenden Plan gehabt. Er hat eine Mikrobombe im Schiff platziert. Die sollte die Technologie, die es ermöglicht, in den Strom einzutauchen, zerstören, damit die halt nicht abhauen können. Und dann kommt das Piratenschiff und sagt: Schönen guten Tag, wir zerstören euch, es sei denn, ihr gebt uns folgende 2 Passagiere, bitte.
Mhm.
Ja, wir erfahren auch, wer sein Auftraggeber ist. Das ist nämlich Greni. Den kennen wir aus den letzten Folgen. Der Bösewicht, der allen schon Probleme gemacht hat, also sowohl Mars als auch Kiva. Und weil ihnen jetzt auch gesagt wird, wo die Bombe ist, können sie die entschärfen. Also erste Problemlage abgewandt oder das zumindest ist ihr Schiff explodiert. Das ist jetzt mal als Problem raus. Trotzdem bleibt da immer noch dieses Piratenschiff. Und sie gehen jetzt davon aus, ohne dass auch der Spion, der aus der Luftschleuse flog, das wüsste, aber sie vermuten jetzt, dass die Anweisungen haben, okay, wenn das nicht zu einer Explosion auf dem Schiff kommt und wenn die das Schiff nicht stellen können und die nicht übergeben, dann zerstört doch einfach das Schiff. Davon müssen die jetzt ausgehen. Das heißt, was jetzt keine gute Option zumindest ist, ist einfach schneller weiterzufliegen und zu hoffen, dass sie die Mündung erreichen, bevor das Piratenschiff sie abfängt. Deswegen schmieden sie jetzt einen anderen Plan für die Piraten.
Okay.
Und der Plan ist basically, sie geben ihnen, was sie wollen.
Okay, ungünstig.
Also für Mars ungünstig, möchte man meinen.
Ja, auch für die Geschichte ungünstig.
Sie geben denen fake-mäßig, was sie wollen, ne? Und zwar, bei der ganzen Planung ist Mars jetzt dabei. Also Mars und Kiva entscheiden jetzt Folgendes, ne? Wir beide nehmen uns jetzt einen Shuttle, packen den Attentäter mit ein, übergeben dann das Gewollte an die Piraten. So. Was sie dabei tun ist, Mars bekommt eine Verkleidung und ist jetzt, weiß ich nicht, Ingenieur Bob.
Mhm.
Und dasselbe machen sie mit dem Attentäter, der wird allerdings betäubt, bekommt auch irgendwie quasi eine Gesichtschirurgie, ne? Die machen das alles im High Level, also der wird irgendwie DNA ausgetauscht und Fingerkuppen und Irisse verändert und all so ein Zeug. Das ist ja etwas, das kann man einfach, also das hat doch so ein Standard-Transportschiff, die Technologie und das Know-how dabei, weil das Umgehen, ne, das hatte ich glaube ich letztes Mal erzählt, das Umgehen von irgendwie Ein- und Ausfuhrrestriktionen ist so ein bisschen deren Hobby oder wahrscheinlich unter der Hand einfach jedes Transporter-Kapitäns. Deswegen muss man solche Sachen drauf haben. Und dann kommen die halt am Piratenschiff an und sagen: Hallo, schönen guten Tag, da hinten liegt der Mars, den ihr haben wollt. Und euer Typ-Hack übrigens hat sich mit der Bombe selber hochgejagt.
Mhm.
Ne? Also auch nicht schade drum. Und die Piraten kaufen das, ne? Also die machen die üblichen Checks, Iris, DNA und so weiter, Check, alles bestanden. Und dann nehmen sie halt den Bewusstlosen an Bord und verziehen sich. Ne? Und jetzt nimmt Kiva mit ihrem Schiff wieder die Reise zum Wurmloch auf. Weil das aber nur ein temporärer Fix ist, ne? Also früher oder später, spätestens wenn der Typ aufwacht, kommt raus, dass das nicht Mars ist. Und dann könnten die Piraten ja einfach umdrehen und sie doch nochmal abfangen. Weswegen sie wirklich alles, was der Spion mit an Bord gebracht hat, auf das andere Schiff gepackt haben, inklusive der Bombe. Ja. Die dann jetzt im richtigen Moment auf dem Piratenschiff zur Detonation kommt und das Schiff zwar nicht zerstört, aber es ist auf jeden Fall so sehr beeinträchtigt, dass sie nicht wieder einholen können. Also schon ein cooler Move.
Ja, ich frage mich halt nur, wenn dieses DNA-Switching und so eine Standardtechnologie ist, warum hat man dann keine... Also warum sind die Checks dann so scheiße, um das zu checken?
Ja, so ganz Standard ist das nicht. Also was Standard ist, ist so Iris, Fingerkuppe und so Zeug. So DNA verändern ist jetzt halt tatsächlich schwierig. Weil man das normal, also was man normalerweise macht, ist, wenn man so, weiß ich nicht, wenn man auf jede Raumstation kommt, muss man seine Hand irgendwo auflegen. Da wird ein kleines Blutsample genommen und das wird dann analysiert. Das ist wäre so eine Standardmethode.
Ja.
Dafür kann man quasi kleine was man da macht, ist, man kreiert so ganz kleine, weiß ich nicht, wird nicht beschrieben, aus was es ist, aber so Latextaschen auf der Hand und da sticht die Nadel dann rein und holt sich das Blut raus, ne?
Mhm.
Auf einem kompletten, und weil die jetzt aber nicht wissen, wo die diesen Test machen und davon ausgehen müssen, weiß ich nicht, dass sie das einfach aus dem Bein holen oder was auch immer, sich Blut besorgen, tauschen sie da tatsächlich, also das Blut wird einmal durchgewaschen und quasi mit einer veränderten DNA zurückgetan. Das hat eine Wahrscheinlichkeit von gut 70%, dass auf Dauer der Patient stirbt daran.
Mhm.
Das würdest du halt nicht als Standardmethode machen. Ist ihnen halt in dem Fall egal, weil der Typ halt versucht, sie hochzujagen.
Hm?
Und ich hatte erwähnt, dass Kiva insgesamt nicht sonderlich nett ist. Finde ich auch weiterhin nicht.
Gut, bisher war sie immer nur nicht nett zu Leuten, die noch viel weniger nett waren. Also irgendwie finde ich es dann auch okay.
Ja, genau. Das macht sie nicht zu einfachen Bösewichten, das ist richtig. Aber es ist schon krass, was die hier abzieht.
Naja, sie hat einen Typen, einen fiesen Fiesling bisschen gefoltert.
Ja, ich würde das als krass bezeichnen. Check, weiter.
Ja, und jetzt hat sie zwei fiesen Fieslings irgendeine Prozedur gemacht, mit der sie in 2 von 3 Fällen auf Dauer sterben. Also muss man es jetzt öfter machen, damit diese 70% kommen, oder beim ersten Mal?
Nee, die 70%, also jetzt ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Typ in einem Jahr noch lebt, bei 30%.
Ja, das hat sie jetzt gemacht. Ja.
Dann hat sie ein Piratenschiff, eine Bombe hochgejagt, dabei billige Tote in Kauf genommen.
Die Bombe und diese Bombe haben die Piraten auf ihr Schiff halt zuerst getan.
Sie hat
eigentlich nur die Bombe wiedergegeben. Eigentlich hat sie den Piraten netterweise wiedergegeben, was den Piraten gehörte.
Lost and Found Agency, ja. Hm.
Lost and Found. Und wenn das Piratenschiff jetzt in die Luft geht, dann ist es ja auch egal, dass sie diese Prozedur mit den zwei Typen gemacht haben, mit diesen 70% Wahrscheinlichkeit, dass sie tot sind. Weil wenn die Bombe hochgeht, sind die so oder so tot. Also das cancelt sich dann da weg.
Dann hat sie...
Ja, also für einmal kriegst du, ne? Also einmal, ja, sie hat die Leute getötet oder...
Ja, das hat sie gemacht.
Ja.
Und dann hat sie noch Flüchtlinge mit Wucherpreisen überzogen.
Diese Flüchtlinge sind alle sehr, sehr reich.
Trotzdem nimmt sie das 1000-fache vom Normalpreis.
Ja, haben diese Menschen jetzt immer noch mehr als genug, um ein Leben in Luxus zu führen?
Absolut.
Ja, sie ist als Vermögenssteuer.
Ja, aber die armen Leute, die sich das nicht
zahlen,
die sind nicht auf dem Schiff.
Die werden auch so oder so nicht auf dem Schiff.
Nee, aber die wären auch gern auf dem Schiff.
Ja, gut. Und also möchtest du jetzt sagen, es ist besonders fies, dass sie Geld verdient?
Ja, es sind zwei Effekte. Also zum einen bereichert sie sich an einer Kriegssituation.
Ja, das finde ich
Kriegsverhinderin.
Das finde ich in dem Fall okay. Sorry, in dem Fall finde ich es halt völlig okay, dass du irgendwelche Milliardäre abzockst.
Ja, aber sie rettet damit halt auch wirklich nur Milliardäre. Sie rettet ja nicht die Nicht-Milliardäre. Weil sie die nicht abzocken kann.
In der Alternative, wenn sie halt jetzt die Milliardäre auch nicht abzocken könnte, würde sie halt niemanden retten.
Oder halt losverfahren.
Ja, aber das...
Oder Sozialkriterium, ne? Kinder und Frauen zuerst immer gerne genommen.
Ja, aber ist ja nicht ihre Aufgabe, irgendwen zu retten.
Aber sie hat die Möglichkeit, irgendjemanden zu retten. Wenn du von einem Schiff fließt mit einem Rettungsboot und du nicht Funktionsträger bist, wie Kapitän oder so, ist es auch nicht deine Aufgabe, jemanden zu retten. Trotzdem werden dich alle mit Steinen beschmeißen, wenn du sagst, ich bin ja sicher, dann fahre ich jetzt nicht zurück und hole die anderen.
Ja, aber sie hat ja das Schiff voll gemacht mit Leuten. Illegal übrigens, also das darf sie ja gar nicht.
Stimmt. Siehst du noch einen Crime Records Point?
Ja, das jetzt Gesetze nicht immer moralisch so. Also wenn du Dissident irgendwie in irgendeiner Diktatur bist, machst du auch sehr, sehr viel illegal und trotzdem würde man sagen, du machst das Richtige. Und zweitens hatten wir auch bei den reichen Leuten, war ja klar, dass wenn die ankommen, wo die hinwollen, die Leute da ja gar nicht aussteigen dürfen. Die müssen dann ja noch jemanden bestechen, um aussteigen zu dürfen.
Richtig.
Ja. Also das könnten die armen Schlucker ja eh nicht.
Das stimmt.
So, also wäre es ja schwachsinnig, in dem Fall nach Sozialkriterien zu entscheiden.
Ich denke, da würden sich Lösungen finden, wenn man das wollte, aber möchtest du die verteidigen.
Also okay. Was wäre denn? Nein, also ich sehe das jetzt nicht als fürchterlich schlimm an. Also da wurden Leute umgebracht, da wurden Leute gefoltert und dann wurde das Schiff mit halt reichen Leuten befüllt, um damit Cash zu machen.
Ja. Okay, dann ist lass uns die Bewertung rausnehmen, aber krass ist es schon, ja, was sie da so treibt. Von mir aus auch im Sinne, ja, von beeindruckend.
Ja, ich finde halt einfach, ne, Milliardäre abzocken, finde ich halt okay. Also finde ich okay, dass sie die da besonders hohe Preise nimmt. Wäre es irgendwie ehrhafter zu versuchen, Menschen in Not, ich meine, die sind alle gleich in Not, das heißt, zu entscheiden, wie du das auflöst, ist halt dann irgendwie so ihr Ding. Da kann man Kritik nehmen. Ansonsten verhält sie sich halt wie typische Protagonisten in so ziemlich jedem Roman. Irgendwie Menschen umbringen, Leute foltern. Na, ist doch so.
Ja,
also James
komm,
Bond
sind wir
hat
wieder
in den
bei der Motivationslage, stimmt schon.
Ja. Also James Bond hat in den ersten 10 Minuten eines jeden Filmes mehr schlimme Sachen gemacht, wenn du so möchtest, als sie.
Sind die ersten 10 Minuten nicht Martini schlürfen und Sex haben? Ach nee, das sind die letzten 10 Minuten.
Nein, das sind dann immer die 10. Am Anfang hast du halt immer so eine Action-Sequenz, dann ist Martini schlürfen und Sex haben und da ist jetzt auch irgendwie fragwürdig, wie viel Consent da gegeben wird. Zumindest in den älteren Teilen ist die Fragwürdigkeit noch ein bisschen höher als in den neuen. Und ja, dann macht er halt weiter mit Leute umbringen. Also,
ja,
wenn vielleicht du so an die Sache rangehen willst.
Ja, so. Fazit, Ende vom Lied und so weiter. Sie sind jetzt also entkommen. Was ist gut? Ja. Also was gut ist, was bei Kiva und Mars direkt zu Victory Sex führt.
Okay.
Gut, genau.
Ja, brauch nicht.
Im Hintergrund ist ja aber immer noch die Frage, warum jetzt eigentlich Greni ihn töten will. Und hier kommt, und das finde ich vom Autor total geil gemacht, hier kommt den beiden und jetzt natürlich vor allen Dingen Mars nur eine Sache in den Kopf. Und das muss sein, dass Greni verhindern will, dass er seine Mission erfüllt.
Mhm.
Wir kommen gleich dazu. Es ist ein totaler Bias, weil für ihn das total wichtig ist, jetzt zu verkünden, dass die Infrastruktur des Reiches zusammenbricht. Und weil er ist ja auch ein Klopper, denkt er jetzt, jeder Stein, der im Weg gelegt wird, kommt daher. Und im Sex-Victory-Taumel ist das übrigens auch etwas, was er jetzt Kiva verrät, die daraus später noch Kapital zu schlagen wissen wird. Und was sie aber völlig ignorieren, die beiden, ist die, weil sie sie auch einfach nicht kennen, ist die actually Motivationslage von Greni Noor Mapitan. Und dem wenden wir uns jetzt zu, weil für den ist alles gerade ziemlich scheiße gelaufen.
Okay.
Wir erinnern uns, das war der Typ, der auf Ende so eine Art rechte Hand des Herrschers geworden ist und erst versucht hat, irgendwie Kohle also imperiale Kohle vom Vater von Mars zu bekommen. Und weil das nicht geklappt hat, Mars dann schon mal entführt hatte und so. Und ja, der ist jetzt halt richtig sauer, weil Mars schon wieder entkommen ist. Und der hat aber jetzt andere Probleme. Nämlich ein aktives Problem sind die Piraten.
Das stimmt, ja.
Die sind jetzt sauer, die sagen jetzt einfach, hören Sie mal zu, Herr Auftraggeber, Ihr Agent auf dem Schiff hat es verkackt, unser Schiff ist explodiert, wir hätten aber gerne Schadensersatz, ansonsten, ne, schönen Körper, schönes Leben haben Sie da, wäre doch schlimm, dem würde was passieren.
Ja.
Und noch schlimmer, das sind auch dieselben Piraten, die dem Herzog von Ende die Waffen geklaut haben.
Ah.
Und jetzt ist natürlich jeder zukünftige Deal dahin. Und jetzt wird's richtig abgefahren. Denn nicht nur der offizielle Deal, um den es die ganze Zeit geht, dass die Waffen zurückgeben, damit der Herzog die Rebellion niederschlagen kann, das ist auf jeden Fall dahin. Das war aber nie eine realistische Option, weil nämlich diese Piraten ja nicht auf eigene Faust diese Waffen geklaut haben, sondern auch da hatten sie ja einen Auftraggeber. Und möchtest du raten, wer dieser Auftraggeber war?
Hier die Tante, die jetzt gejagt wird von den Piraten.
Nee, die war da lange noch nicht auf Ende. Nein.
Oder dann der Typ, den er umbringen will.
Nee, auch nicht. Greni Noor Mapitan.
Ah, okay, ich war jetzt genau andersrum dran. Ah, okay.
Der will die Waffen aber trotzdem haben, nämlich für die Rebellen. Weil was der sich ausgerechnet hat, war, dass, ne, auf Ende hat ja eine Reputation dafür, dass es ständig irgendwelche Rebellionen gibt und das ist auch so, ne, also es gibt ständig irgendeine Gruppe, die sich irgendwie benachteiligt fühlt und deswegen gegen den aktuellen Herrscher rebelliert und er dachte sich, das ist doch eine super Methode, um selber Herrscher von Ende zu werden.
Boah, ist so.
weswegen ja, er den Piraten den Tipp mit der Waffenlieferung gegeben hat. Und er wollte die jetzt halt für die Rebellen haben. Das ging aber, ne, das ist jetzt aber einfach noch nicht gekommen. Und dann hat er sie halt noch für seine Privatfehde mit Mars eingesetzt, von dem er dachte, dass er ihm auf den Spur gekommen ist und deswegen das verlassen will. Also, ne, weil er ja mit seinem Vater interagiert hat wegen dieser Geldgeschichte. Und tatsächlich hat die Schwester ja auch rausgefunden, dass Kreni nicht im Auftrag des Herzogs arbeitet.
Oh.
So, das heißt, Mars hat sich völlig verschätzt, was die Intentionen angeht. Also etwas viel Größeres, also nicht, dass das andere eine kleine Sache wäre, aber schon kleiner als der Zusammenbruch galaktischer Infrastruktur. Und ich finde das von dem, ich feiere den Autor so sehr dafür, dass er damit spielt, weil das etwas ist, was mir in Geschichten zu selten passiert. Also normalerweise wissen immer alle quasi wie allwissende Erzähler, wie die Motivationslage der anderen ist. Und dass sich ein Protagonist mal irrt, kommt ja eigentlich so gut wie nie vor.
Das stimmt.
Und hier haben wir mal einen schönen Fall, wo das ein Autor einbaut und ich finde das total cool.
Ja.
So, also, das ist sein, also der hat jetzt quasi damit schon mal zwei Probleme. Seine Rebellion hat zu wenig Waffen und die Piraten sind sauer. Verschärfend kommt hinzu, dass, ne, wir erinnern uns, es gibt auf Ende imperiale Marines. Die haben aber den Auftrag, sich nicht in Innenpolitik einzumischen. Die sollen nur auf Ende imperiale Infrastruktur schützen und den Grafen von Clermont, was der Vater von Mars ist.
Okay.
So, und der Kommandant dieser imperialen Marines droht jetzt, weil er ja auch mitgekriegt hat, dass der hier den Sohn entführt hat und dass er, weiß ich nicht, und dass er Piraten hinter dem Schiff hergeschickt hat und so weiter, droht jetzt, wenn hier, du machst auch einen blöden Move, dann machen wir dich platt, dich und deine ganze Rebellion. Ja, mir ist total klar, dass du der Anführer der Rebellen bist. Jeder Idiot außer dem Herzog weiß das. Wir haben dich nur deswegen noch nicht platt gemacht, weil wir uns halt nicht einmischen sollen. So.
Ja.
Also die nächste Partei, mit der er jetzt ernsthaft Stress hat und die sind wirklich, also die wären eine Kraft, ne? Das sind so 10.000 Space Marines, damit muss man erstmal zurechtkommen. So. Ja. Außerdem, wer jetzt auch sauer ist, ist halt, ich sage mal der Herzog, aber es ist der Baron, also der Chef von Ende. Weil dem zugetragen wurde, weil sich nämlich Mars Vater beschwert hat, dass Kreni halt Mars entführt hat. Und das hat er ja nicht in dessen Auftrag getan. Also ist der jetzt auch noch auf ihn sauer. Und Kreni muss jetzt sehen, wie er da rauskommt. Also, ne, was eigentlich jetzt für ihn klar ist, hier selber Chef von dem Laden werden, ist erstmal als Idee gestorben. Und ich muss jetzt erstmal vor allen Dingen mit dem Baron Liebkind machen, um irgendwie klar zu kommen. Ja, und der besteht auf Folgendem. Pass auf, Kreni, ich habe den Grafen von Clermont jetzt auch eingeladen. Wir setzen uns an den Tisch, wir essen alle was und dann entschuldigt sich förmlich und dann kommen wir schon irgendwie klar.
Ja.
Na, hat er natürlich gar keinen Bock drauf, findet er auch insgesamt ziemlich scheiße, aber ja, okay, machen wir so. Und was ihn richtig, richtig anpasst an der ganzen Sache ist, dass all seine Aktionen hier nicht eigentlich sein Plan sind, sondern ursprünglich der Plan seiner Schwester sind. Die ist nämlich sozusagen das Genie der Familie. Das war die hätte den nächsten Thronfolger heiraten sollen.
Mhm.
Und was er gescheitert ist, weil der irgendwie bei so einem Space Race sich umgebracht hat. Und deswegen mussten sie ein bisschen shiften, aber tatsächlich ist das noch so ein bisschen der alte Plan, der hier verfolgt wird. Nämlich, sie sollte Imperatox werden oder Frau des Imperatox oder wie auch immer. Kreni sollte Ende übernehmen. Und das Ganze macht deswegen Sinn, weil, ich habe vorhin gesagt, niemand weiß was von dem Zusammenbruch der Infrastruktur. Die Schwester weiß ein bisschen was.
Mhm.
Die hat nämlich dasselbe gemacht wie der alte Imperatox. Die hat nämlich quasi eine Kommilitonin dafür bezahlt, dass sie weiterforscht an den Strömen. Und die ist in ihrer Forschung zu dem Ergebnis gekommen, dass sich die Ströme verändern. Nicht, dass sie zusammenbrechen.
Mhm.
Und der entscheidende Punkt in ihren Berechnungen ist, dass sich, ne, also klar, eine Zeitweise verschwinden auch manche Ströme, und aber am Ende wird sich das alles neu arrangieren. Und was ja in diesem Universum wichtig ist, dass es so eine Art zentrales System gibt. Das heißt deswegen auch Narbe. Das ist da, wo der Imperatox sitzt. Und sie prophezeit, dass es ein neues zentrales System geben wird, und das ist nämlich Ende. Und das ist der Grund, warum die Familie jetzt beschlossen hat, die Herrschaft über Ende an sich zu reißen, weil es wäre ziemlich geil, wenn man, ne, also wenn man den zentralen Wegezollpunkt kontrolliert, dann wird man halt auch schon, kann man schon mal sein eigenes Imperatorentum aufmachen. Das ist basically auch das, was die Imperatox vor 1000 Jahren gemacht haben. Ja, und da denken sie sich, ist eigentlich eine geile Idee, und deswegen ist Greni überhaupt auf diesem blöden Planeten? Es gestaltet sich aber ja, wie wir schon betrachtet haben, alles als eher schwierig.
Ja.
Genau, so, ja. Nichtsdestotrotz muss Greni da jetzt durch als Lurch, wenn er Frosch werden will. Und deswegen findet er sich in diesem nervigen Essen wieder mit dem Grafen und dem Baron. Und das ist eine super zähe Veranstaltung, ne? Niemand, also wirklich niemand der Beteiligten mag den anderen. Und dann kauen, musst du dir das so vorstellen, da kauen die ja irgendwie auf ihrem Essen raus und ab und zu versucht der eine oder andere mal so ein Gespräch anzufangen, aber das versiegt immer schweigend wieder im Sand und so, bis irgendwann der Baron sagt so, pass auf, hier, Herr Graf, tut uns leid, war jetzt alles ganz schlimm, ne? Und der Greni entschuldigt sich jetzt und Greni so, ne, tut mir leid. Ja, und dann wechseln sie quasi in den Rauchersalon, um irgendwie, ne, der Baron will mit dem Grafen doch nochmal versuchen, irgendwie über zusätzliche Mittel zu sprechen und so. Und da findet Greni für die meisten seiner Probleme eine eher handfeste Lösung, indem er nämlich einen Bolzenwerfer zückt, damit erstmal Mars Vater anschießt und dann mittels einer antiken Pistole den seinen Chef erschießt.
Oh.
Ja, die Storyline ist jetzt, der Graf hat den Baron umgebracht, Greni ist heldenhaft dazwischen gegangen und übrigens qualifiziert ihn das jetzt, um der neue Chef von Ende zu werden. Somehow.
Irgendwie wollen alle Chef von Ende werden.
Na, eigentlich ist es nur Greni.
Ja, dann lass ihn das doch machen, echt jetzt. Wenn sonst keiner will.
Naja, genau. Und das ist basically, worauf es hinausläuft, ne? Also die Guards kommen irgendwie rein, der schreit die an, sichert das Gelände und holt irgendwie einen Arzt. Übrigens hier, der böse Attentäterling ist unter meinem Arrest, deswegen wird er den jetzt auch einfach bis auf Weiteres in ein Zimmer sperren. Niemand darf mit dem reden. Wäre auch doof, wenn. Und jetzt gibt es ein paar Machtblöcke, ne? Also, Gute ist, dass die Rebellion hat ja schon sehr viele Machtblöcke zerstört. Also, die ganze adlige Infrastruktur ist ja irgendwie so ziemlich angekratzt. Die ganzen Händler sind auf der Flucht, etc. Das heißt, wenn er jetzt Chef von dem Laden werden will, muss er im Wesentlichen einen überzeugen. Und das ist der Kommandant der Space Marines. Also, ne, faktisch. Auf dem Papier brauchst du eine Ernennung vom Imperatox etc. etc. Aber so, um praktisch die Macht übernehmen zu können, muss er jetzt halt im Wesentlichen sagen, ich bin's, und der Einzige, der ernsthafte militärische Truppen auf dem Planeten hat, muss sagen, ja, mach mal.
Mhm.
Und tatsächlich geht er mit dem zu dem nicht mit leeren Händen, sondern der macht jetzt, und das ist ein bisschen albern, weil der ja weiß, dass das Grenis Rebellion ist, aber der sagt jetzt, pass auf, ich weiß, das ist ein Dick-Move, aber wenn du jetzt meiner Ernennung hier nicht im Wege stehst, dann stelle ich Frieden und Sicherheit auf dem Planeten wieder her, indem ich sofort die Rebellion beenden lasse.
Okay, er ist doch der Oberrebell.
Naja, genau, aber deswegen kann er das ja auch.
Ja, ja.
Und offiziell macht er natürlich stundenlange harte Verhandlungen, bla bla bla. Aber eigentlich sagt er halt seinen Leuten einfach nur, hört mal auf zu schießen.
Jo,
und er kommt damit jetzt durch, auch einfach, weil der Space Marine Captain Chef jetzt sagt, naja, also ich soll mich ja eh nicht in Innenpolitik einmischen. Ich finde es alles extrem scheiße und sei sicher, ich werde einen Bericht schreiben.
Oh nein, ich schreibe einen Bericht.
Und Greni denkt sich halt, ist mir doch scheißegal, die Ströme machen eh komische Sachen.
Jeder denkt sich, ist es doch scheißegal.
Naja, irgendwann haben Berichte Konsequenzen, das kann halt nur dauern.
Oder auch nicht.
Hätte Al Capone mal seinen Steuerbericht richtig gemacht, dann hätte es kein Thema
gegeben. Ja, es gibt auch genug Berichte, die keine Konsequenzen haben. Also ja, es gibt Berichte, die haben Konsequenzen, es gibt auch genug Berichte, die erstellt werden, die einfach niemanden jemals interessieren.
Das stimmt. Das stimmt, aber die Hälfte von denen hat das Potenzial, irgendwann eine Bombe zu werden. Üblicherweise ja dann in der Konstellation, ich will was gegen Typ XY tun, kann man jemand so lange suchen, bis er irgendwas findet. Und da machen sich alte Berichte immer gut.
Ja, trotzdem würde ich jetzt, als wenn ich Oberrebell von irgendwas bin, mit einer Armee und so, jetzt nicht allzu viel mir droht mit, ich schreibe einen Bericht.
Ja, und hier hat er halt, das stimmt, aber hier hat er halt jetzt auch einfach ein Zeitspiel gewonnen, weil er es mit dem Move, Gegner einfach zu erschießen, beschleunigen konnte. Also die Rebellion wäre mit Sicherheit niedergeschlagen worden. Es gab ja einen Grund, warum er so verzweifelt die Waffen haben wollte. Die haben nämlich keine Munition mehr. Also es reicht wirklich literally nur noch, um einmal in die Luft zu schießen vor Freude, weil sie gewonnen haben, und dann ist es aus.
Aber dann passt ja. Also haben ja gewonnen.
Ja, genau. Und so alle, ne, und weil er jetzt eben auch die Rebellion niederlegen kann, hat er jetzt halt auch eine gewisse Street Cred und was so an normalen Bürgern dann noch rumhängt und auch so ein paar Händler und ein paar Adlige. Ja, ist halt jetzt Frieden, ne? Who cares, wer da jetzt offiziell regiert? Aber wir haben jetzt erstmal keinen, nicht mehr Angst, in der Straße erschossen zu werden, also passt schon. Das ist jetzt ja. So grundlegend die Haltung dazu. Wichtig ist nochmal darauf hinzuweisen, dass er jetzt nur kommissarischer Chef ist. Ne? Also offiziell braucht es theoretisch schon noch eine Bestätigung und so weiter. Und es stünde halt auch zu erwarten und das denken halt auch alle. Ja gut, lass ihn jetzt irgendwie 1-2 Jahre machen. Dann kommt halt eh Imperatox um die Ecke und sagt, verpiss dich und hier ist der neue Chef und so.
Ja.
Von dem wir, ja, genau. So, das ist, was alle denken. Ich kann schon mal spoilern, das ist nicht, was passieren wird. Für Greni aktuell gibt es jetzt noch ein Problem, nämlich den Grafen von Clermont. Mit dem muss man jetzt storymäßig, sollte man den eigentlich auf die eigene Seite irgendwie bekommen. Also das wäre jetzt so seine Wunschvorstellung. Und deswegen geht er jetzt zu dem und sagt mal hier, lass mal reden und ne, und will so ein paar Angebote machen und so kannst du jetzt irgendwie cool weiterleben. Müsstest halt nur einmal sagen, das war genau so, wie ich gesagt habe und so. Und während sie sich so unterhalten, kommt durch Bemerkungen, die Greni macht, Clermont drauf, dass die irgendwas über die Ströme wissen müssen als Family. Und dann spricht das halt auch einfach an und ja, dann kommt halt raus, das ist, was wir jetzt schon wissen, dass es quasi zwei Forschungsergebnisse gibt. Einmal das von den Grenis Truppe, dass es quasi so eine Verschiebung der Ströme kommt und seine Ergebnisse, dass sie auf jeden Fall alle verschwinden.
Ja.
Naja, und es ist dann halt, aber das ist auch zu erwarten, der Graf sagt dann halt als Selbstforschender, nee, ich lieg richtig und ihr liegt falsch. Greni ist leicht beunruhigt, weil der halt in der typischen Situation desjenigen ist, der zwar Wissen über irgendeine neue Entwicklung hat, das aber nicht selber erzeugt hat und halt nicht, auch die Quelle eigentlich gar nicht kennt. Das läuft über seine Schwester. Das heißt, er kann den ganzen Argumenten, die der Graf jetzt vorbringt, warum er richtig liegt und die andere These falsch ist, nichts entgegensetzen. Und das beunruhigt ihn halt schon so ein bisschen.
Mhm.
Tatsächlich dauert es auch gar nicht lange, also reden wir von Tagen, bis klar wird, dass es der Graf ist, der recht hat. Denn Greni will mittels Drohnenpost Bericht erstatten. Also das neben Kommunikation via Schiff ist das etwas, was sie auch noch können. Die haben halt so kleine Drohnen, die sie halt durch die Ströme schicken und das ist, ne, da wird dann der Datenspeicher ausgelesen und nennt sich dann Post.
Ja.
Aber die gehen nicht durch. Also tatsächlich sammeln sich die, und mit nicht durchgehen meine ich, die Drohnen sammeln sich da, wo die Mündung von Ende nach Nabe sein sollte und hängen da einfach im Universum, im luftleeren All so rum.
Okay.
Also die Mündung ist schon kaputt. Jetzt wissen wir von den Clermonts, von der Forschung, dass der Strom von Ende nach Nabe einer der ersten ist, der kollabiert. Tatsächlich hat es das Schiff auf dem Mars war nur um wenige Tage gerade so knapp geschafft. Und dieser Strom kollabiert allerdings in diesem Fall vom sozusagen Ende her, vom Anfang her. Ja. Der Strom von Nabe nach Ende, der ist weiterhin offen. Ne? Und der ist auch vorausgesagt, dass der erst in einigen Jahren kaputt gehen wird.
Ja.
Das hat jetzt zwar auf die Position von ihm auf Ende erstmal keinen direkten Einfluss und erschüttert ihn jetzt aber schon so ein bisschen, weil das nichts war, eine Information war, mit dem seine Schwester versorgt. Er kann sich noch einreden und es wird er auch tun, dass das Teil dieses Veränderungsprozesses ist und am Ende sowieso alle Wege nach Ende führen werden. Aber erstmal hat auch das keinen Einfluss. Situation ist, er ist jetzt, wenn auch nur kommissarisch, Chef von Ende, Rebellion beendet, alle sind ruhig und der kann jetzt erstmal vor sich hin forschen. Den Grafen behält er einfach mal ohne Anklage bis auf Weiteres im Privatgewahrsam.
Wie man das so macht.
Wie man das so macht, genau. Ein bisschen beunruhigend ist, dass das Mars Schwester nirgendwo aufzufinden ist, also die Tochter des Grafen von Clermont. Die könnte auch Ärger machen, hat sie in der Vergangenheit auch schon getan. Nicht zuletzt, weil sie die Polizeichefin von Ende war oder ist. Oder weiß man nicht so genau. Aber das bleibt für eine spätere Episode anzuschauen.
Die nächste.
Nee, tatsächlich nicht. Wir werden uns in der nächsten wieder unserer Imperatox Greyland der zweiten zuwenden. Und das ist aber die Stelle, wo wir jetzt erstmal Greni mit seinem Erfolg auf Ende zurücklassen. Und wie es dann unserem lieben Freund Mars ergeht und ab Greyland die zweite ihn überhaupt reinlässt und mit ihm spricht und solche Dinge, das schauen wir uns nächste Woche an.
Es geht weiter in so viele Richtungen.
Ja, so jetzt bin ich auch wieder drin.
Sehr gut, dann cool.
Ne, ich war beim Anfang heute wirklich ein bisschen lost, muss ich sagen.
Ja, jetzt weißt du, wie es mir jede Folge geht.
Ja, aber das ist deine Rolle, bei dir muss das.
Ja, okay, gut. Einer muss wissen, wo es lang geht und der andere. Alright, bleiben wir gespannt auf, wie es weitergeht. Diesmal ohne großen Cliffhanger, aber trotzdem mit Spannung zu erwarten, was und wie passiert. Und wir hören uns dann alle nächste Woche.
Mach's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.